So good. Jesus ist nicht auferstanden. So fängt man eine Predigt an, dann haben wir die ganze Aufmerksamkeit. Jesus ist nicht auferstanden, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn man es genau liest, Jesus ist auferweckt worden. Das ist eine passive Form, die dort gebraucht wird. Nämlich durch die Kraft vom Heiligen Geist. Durch seine Gegenwart ist er auferweckt worden. Und wieso sage ich das am Anfang? Weil die gleiche Kraft heute da ist. Die gleiche Kraft ist heute Morgen hier in dieser Halle. Der gleiche Geist Gottes ist heute bei dir daheim, wenn du das schaust via Livestream oder als Podcast nachschaust. Die gleiche Kraft ist hier in dir, unter uns. Und sie will dir heute begegnen. Sie will Ostern für dich erlebbar machen. In der letzten Woche haben wir immer wieder so Jesus-Stories angeschaut, wo Jesus Menschen begegnet, die hoffnungslose Schicksal haben. Und er kehrt diese Stories um und er schenkt ihnen Hoffnung. Und der Vers, der uns begleitet hat, jetzt jede Woche, steht in Hebräer 10, 13. Ich möchte euch das nochmal vorlesen. Das heißt, lasst uns unbeweglich an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Gott schenkt uns an Ostern die Hoffnung, oder? Und unser Job ist es, an dieser Hoffnung festzuklammern. Und ich habe das Bild gebraucht vor ein paar Wochen von dem Hund mit dem Stecken im Maul, oder? Ein Hund, der festbeißt, oder? Und Gott sagt uns in dieser Osterzeit, lasst die Hoffnung nicht los. Auch wenn es rüttelt und schüttelt und ihr den Halt unter den Füßen verliert, bisset euch fest, wie der Hund am Stecken. Aber ich möchte hinweisen auf einen anderen Aspekt heute, weil wenn man das Bild vielleicht anschaut und hört von dem, dann geht etwas unter. Nämlich, dass wir nicht eine tote Hoffnung haben, sondern ein lebloses Stecken, wo wir uns daran festhalten. Sondern die Bibel redet von einer lebendigen Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung, die lebt. Wir bissen nicht an etwas Leblosem an. Und das kann passieren, wenn man die Hoffnung einfach so als theologisches, lebloses Dogma irgendwie festhaltet und sich festbeißt dran, oder? Und sagt, ah, Jesus ist auferstanden, ah, okay. Hey, Jesus ist auferstanden, er lebt. Das heisst, er ist heute da. Wir haben an etwas fest, das lebt. Jesus ist nicht tot wie ein Stecken, sondern Jesus lebt. Durch seinen Geist ist er heute gegenwärtig. Und er hat eine Absicht heute Morgen. Er hat etwas vor. Eine Hoffnung, die lebt, ergreift uns. Eine Hoffnung, die lebt, sucht uns. Eine Hoffnung, die lebt, ist heute da. Und das ist etwas fantastisch. Und die Jesus-Geschichte, die wir heute anschauen, die macht das so wunderbar deutlich. Es ist die Story von der Samaritanerin am Brunnen. Ich möchte eintauchen in die Geschichte. Eine Frau, die es heisst, dass sie 5 Ehemänner hatte. Und Jesus begegnet ihr 5 Ehemänner auf der Suche nach Glück. Mit dem 6. wo sie jetzt zusammen ist, ist nicht ihre Ehemann und so weiter. Wir werden gerade zusammen eintauchen in die Geschichte. Aber dort wird deutlich, es war nicht die Frau, die Jesus gesucht hat, sondern Jesus hat sie gesucht. Es war nicht die Frau, die Jesus ergriffen hat, sondern Jesus ist zu ihr gegangen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist in dieser Halle. Es ist kein Zufall, dass du heute zuschaust wie ein Livestream. Ich glaube, Jesus hat eine Begegnung mit dir geplant. Es gibt eine Hoffnung, die heute etwas dir sagen möchte. Eine Hoffnung, die dir begegnen möchte. Mit dir reden und dich verändern. Und lass uns offen sein für das, was er heute vorhat. Wir tauchen gerade in die Geschichte. Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Jüngern, oder? Er reist durch Israel durch, er predigt vom Reich Gottes, er heilt Menschen überall, wo er ankommt. Er verbreitet er Hoffnung, oder? Er vergibt Menschen, er kehrt Schicksal um. Und dann heisst es, dass er in Judäa ist und auf dem Weg dort wir haben die Pharisäer auf ihn abgesehen und er will weggehen. Oder? Wir tauchen dort ein, er will nach Galiläa. Johannes 4, 3 bis 5. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Und jetzt der nächste Satz musst du reinziehen und merken. Dabei musste er durch Samarien reisen. Er musste nach Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Jesus hat müssen durch Samaria reisen. Er hat müssen dadurch reisen. Wenn man das auf einer Karte anschaut, macht das auf den ersten Blick Sinn. Der direkte Weg, nämlich von Galiläa nach Judäa, führt durch Samaria. Aber der direkte Weg ist nicht der Weg, den normalerweise die Leute genommen haben. Der normale Weg hat beim Jordan rechts durchgeführt. Man hat einen Umweg gemacht, zum Samaria umzugehen. Das ist nicht das, was man hat müssen machen. Man ist rundherum gelaufen. Normalerweise haben die Juden den Umweg gemacht, weil für sie Samaria, das Gebiet dort, ein unreiner Ort war, ein unreiner Bereich, dort, wo eigentlich keine Juden gelebt haben. Das sind so Halbjuden gewesen, oder? Israel ist damals ins Exil geführt worden und Babylonier haben ihre Leute dort angesiedelt, oder? Und ein paar Israeliten sind dort geblieben und die haben sich vermischt. Und aus Sicht der Juden ist Samaria ein unreiner Ort gewesen, wo die haben ihre eigene Bibel gehabt, die haben keinen Tempel gehabt, die haben irgendwie etwas Eigenes gemacht, die haben nicht wirklich einen Zugang zu Gott gehabt, haben sie gesagt. Man könnte auch sagen, Samaria ist ein Bereich gewesen vom Kompromiss. Ein Bereich gewesen, wo sich Fremdes eingeschlichen hat. Zeug, wo nicht zu Gott gehört, eingeschlichen hat. Ein Ort, wo weder heiß ist noch kalt. Noch Fisch noch Vogel. So ein lauwarmer Jude, ja, aber doch nicht Jude. Babylonier, ja, aber doch kein Babylonier. Und die Juden haben den Ort vermieden. Das war ein Ort vom Kompromiss gewesen. Ein Ort, wo nicht wirklich einen Zugang hatte zu Gott. Und ich frage mich heute, ob du auch so Kompromiss, so Bereich vom Kompromiss in deinem Leben hast. So Ort vom Samarien. Ich frage mich, ob du Bereiche hast in deinem Leben, wo du auch als Samarier kannst bezeichnen. Ein Bereich, der vielleicht einmal leidenschaftlich war für Gott. Aber wo etwas reingekommen ist. Ein Kompromiss. Vielleicht früher. Und das hat dich wie abgebracht von dieser Leidenschaft. Und das hat dich wie entfernt von diesem Zugang zu Gott. Ich frage mich, ob du auch so einen Bereich hast, wo weder heiß ist noch kalt, sondern so lauwarm, weder Fisch noch Vogel. Du bist kein Jude, du bist kein Babyloner, du bist irgendetwas dazwischen, oder? Und dein Zugang zu Gott ist irgendwie in diesem Bereich nicht so offen. Das heisst, Jesus geht an den Ort, wo der Brunnen war, vom Jakob. Und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Jakob hat den Brunnen ausgehoben, oder? Dort war einmal ein Ort von der Frische, oder? Wo er seine Familie gedrängt hat und sein Vieh, also hat sein Vieh gedrängt und seine Familie. Es war ein Ort von der Frische, oder? Ein Ort, wo, vom Leben. Und vielleicht hast du auch so einen Ort in deinem Leben, wo mal frisch war. Wo mal Leben gesprudelt hat, aber der Brunnen ist irgendwie versiegt und die Leidenschaft und das Leben ist irgendwie weggegangen. Und vielleicht weißt du, warum das passiert ist. Vielleicht weißt du, warum das passiert ist. Vielleicht weißt du, das ist etwas aus der Vergangenheit, ein Fehler, es ist ein Kompromiss, den ich eingegangen bin. Es ist vielleicht ein Streit, der in die Familie gekommen ist oder eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Vielleicht weißt du, was wieso das passiert ist, vielleicht hat das auch etwas zu tun, nicht mit Entscheidungen von dir, sondern mit Entscheidungen von deinen Vorfahren. Vielleicht lebst du in diesem Samaria nicht, weil du dich dafür entschieden hast, sondern weil Generationen vor dir den Umweg gemacht haben und den Kompromiss eingegangen sind. Vielleicht weißt du aber auch nicht, warum du dort bist. Und das kann auch sein. Der Ort Sichar, wo wir gelesen haben, wo nebenan ist, neben dem Brunnen, ist hebräisch und bedeutet betrunken oder berauscht. Und für mich ist das sinnbildlich dafür. Vielleicht bist du an dem Ort und du weißt gar nicht genau, warum du dort gelandet bist. Und vor allem weißt du nicht, wie du dort rauskommst. Es ist wie ein berauschter Ort. Und du hast vielleicht die Hoffnung schon aufgegeben, dass du überhaupt wieder zurück zu dieser Quelle kannst kommen vom Leben. Weil du gar nicht mehr weisst, wie du dort rauskommst. Und du hast dich wie damit abgefunden. Ich weiss nicht, was der Ort Samaria für dich ist. Ich weiss es nicht. Aber darf ich dich heute ermutigen? Jesus muss durch Samaria gehen. Und er muss auch heute durch die Samaria gehen. Jesus ist da heute Morgen. Jesus ist bei dir daheim. Und er möchte durch die Samaria heute gehen an Ostern. Seine Hoffnung lebt. Seine Hoffnung sucht dich. Auch wenn du vielleicht Orientierung verloren hast und gar nicht weißt, wie zurückkommen. Er weiß genau, wo du bist. Er kennt deine Geschichte genau. Und er kommt zu dir und er möchte dir begegnen. Auch wenn du deine Leidenschaft vielleicht verloren hast. Seine Leidenschaft zu dir gilt. Und er ist auf dem Weg zu dir. Jesus lebt. Jesus kennt dich und er kommt zu dir. Die lebendige Hoffnung, die dich sucht, heisst Jesus. Und er sucht dich und er will dir begegnen. Er muss durch Samaria. Vielleicht ist Samaria ein unreiner Ort für dich. Aber Jesus will genau dort hin. Amen. Jesus ist bereit, dir zu begegnen. Und jetzt schau, was das Reiseziel war von Jesus und zu welcher Zeit er dort angekommen ist. Das hat eine Bedeutung. In Vers 6 steht, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Nach sicher, oder? Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und jetzt kommt die Bemerkung von Johannes. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern, oder? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus muss nach Samaria. Und er kommt am Mittag dort an. In der Mittagssitz zu dem Brunnen. Oder? Seine Jünger sind in die Stadt gegangen, um etwas zu kaufen, er ist erleidet. Dann kommt die samaritanische Frau zum Wasser schöpfen in der Mittagszeit. Und du musst verstehen, damals haben Männer nicht mit Frauen geredet, so in der Öffentlichkeit, wenn sie allein sind. Schon gar nicht haben Juden mit Samaritanern etwas zu tun und schon gar nicht ein jüdischer Mann mit einer samaritanische Frau, das geht gar nicht. Aber das ist das, was Jesus macht. Das ist das, was lebendige Hoffnung macht. Sie sprengt Konventionen. Sie überschreitet Grenzen. Auch wenn es von außen vielleicht komisch aussieht und verpönt ist. Jesus geht in die Samaria hinein und begegnet dir dort. Und die Frau fragt ihn, wie kannst du mich bitten für Wasser? Und sie ist überrascht. Oder? Und Jesus sagt ihr, wenn du wüsstest, wer da vor dir steht. Wenn du wüsstest, dass vor dir nicht eine tote Hoffnung steht. Eine tote Hoffnung, wo man sich daran vielleicht festbissen kann, aber wo dann eigentlich nichts bringt. Wenn du wüsstest, dass vor dir die lebendige Hoffnung steht, dann würdest du ihn fragen. Würdest du mich fragen nach Wasser. Und ich würde dir Wasser geben, wo du nie mehr würdest dürsten. Oder? Und Vers 13 schreibt dann Jesus das. Jesus entgegnet dir, jeder, der von diesem Wasser trinkt, und er zeigt auf den Brunnen, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Jesus zeigt auf den Brunnen und er sagt der Frau, hey, auch wenn du hier Wasser schöpfst, auch wenn du etwas trinkst davon, wirst du irgendwann trotzdem wieder Durst haben. Egal wie erfrischend das Wasser vielleicht ist, und du brauchst das Wasser, keine Frage, aber du wirst wieder Durst haben. Und Jesus redet in dem Moment sinnbildlich für all die Sachen in unserem Leben, wo wir meinen, dass sie unseren Durst löschen. Das Haus, das wir kaufen könnten, wo wir dann drin wohnen könnten. Das stillt deine Sehnsucht nach einem Zuhause nicht wirklich vollständig. Das Geld, das du verdienen und bekommen kannst, stillt deine Sehnsucht nicht für immer. Der Job und die Karrieremöglichkeit stillt deine Sehnsucht nach Annahme und Anerkennung schlussendlich nicht vollständig. Die Beziehung, wo du da reingehst und Anerkennung und Annahme und Liebe suchst, das stillt deine Sehnsucht und der Durst nur für ein Zeitchen, aber sie geht wieder weg. Und Jesus sagt, ich gebe dir Wasser, das deinen Durst für immer stillt. Wenn du von diesem Wasser trinkst, hast du nie mehr Durst. Und die Frau denkt, oh, wow, also ich möchte von diesem Wasser. Wer will von diesem Wasser? Wer will von diesem Wasser? Wenn man das trinkt, hat man nie mehr Durst, oder? Und sie sagt, gib mir von diesem Wasser im nächsten Vers. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Und sie hat offensichtlich nicht verstanden, dass Jesus nicht von materiellem Wasser redet, oder? Sie denkt, wenn ich von dem Wasser trinke, das du mir gibst, muss ich nie mehr zu dem Brunnen. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus redet nicht von einem Wasser, wo wir anlängen können. Jesus redet nicht von einem materiellen Wasser, sondern von einem geistlichen Wasser, wo Bedürfnis in einer anderen Art stillt. Und jetzt schau, was Jesus dieser Frau zur Antwort gibt. Er sagt, du willst von dem Wasser? Du willst von dem Wasser, von wenn du davon trinkst, wirst du nicht mehr Durst haben, und es wird eine Quelle in dir kommen. In dir selber, überall, wo du bist, ist die Quelle, in anderen Worten. Willst du von dem Wasser? Jetzt musst du mal schauen, was seine Antwort ist in Vers 16. Geh und rufe deinen Mann. Das ist der nächste Vers. Das ist die Antwort von Jesus. Die Frau sagt, gib mir von dem Wasser. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass von Jesus? Sie sagt, ich komme von dem Wasser. Er sagt, ja, hol mir deinen Mann zuerst. Ich gebe dir von dem Wasser. Ich gebe dir von dem Wasser, wo dein Durst für immer steht. Aber vorher müssen wir etwas klären. Bring mir deinen Mann. Bring mir zuerst deinen vermeintlichen Durststiller. Und es ist krass, die Frau wird völlig entlarvt. In einem Moment wird alles offenbar. In einem Moment wird die ganze Geschichte, die die Frau geschrieben hat und erlebt hat, deutlich. Und es kommt ans Licht. In einem Moment wird wirklich klar, was ist passiert und was ist Realität. Und es gibt natürlich einen Grund, wieso die Frau allein zu dem Brunnen geht. Das war nicht üblich. Eigentlich können die Frau am Morgen gegangen oder am Abend, wenn die Sonne nicht so fest geschienen hat, oder? Aber sie geht allein in der Mittagshitze zu dem Brunnen. Wieso geht sie allein? Weil sie sich schämt. Stell dir vor, 5 Männer gehabt. Der Mann, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Stell dir vor, den Blick von den anderen Frauen auf die Frau. Stell dir vor, wie sie bekannt war in dem Sychar. Natürlich geht sie allein. Sie möchte keine Gemeinschaft. Sie möchte das im Geheimen machen. Sie geht allein. Sie nimmt sogar die Mittagshitze auf sich, zum Wasser schöpfen, damit sie nicht den Blick und dem Gespött von den anderen Leuten ausgesetzt ist. Und mich fasziniert das. Jesus muss durch Samaria. Wegen dieser einen Frau. Und wo geht er an? An den Brunnen. Dort, wo alles gerade klar ist, wieso sie allein dort ist. Es ist gerade klar. Gott kommt auf die Welt als Mensch und macht den Umweg durch Samaria einfach zum ihr begegnen. Mich fasziniert das. Und ich kann mir vorstellen, die Frau hat, wir wissen nicht, wieso sie 5 Ehen gehabt hat. Das wird nicht beschrieben. Vielleicht ist sie entlohnt worden, vielleicht ist sie verwitwet, vielleicht ist sie aber auch untreu gewesen und hat einen Lebensstil geführt. Auf jeden Fall ist die Frau von einer Beziehung zur anderen und hat von einer Beziehung zur anderen ihre Sehnsucht nach Annahme, ihre Sehnsucht nach Liebe wollen stillen. Und Jesus sagt ihr, willst du von dem Wasser? Komm, wir reden mal über den vermeintlichen Durststiller zuerst. Weil ich kann dir nicht von dem Wasser geben, bevor nicht alles klar ist. Du denkst jetzt vielleicht, das ist ja mega fies von Jesus. Das ist ja noch assi. Jesus ist doch ein lieber Freund, der über unsere Sachen hinweg schaut, oder? Wieso, Jesus, musst du sie so entlarven und man könnte sagen, beschämen? Und du musst verstehen, Jesus tut sie nicht entlarven und bloßstellen. Jesus bringt das Zeug nicht ans Licht, um die Frau beschämen und sie an ihre Vergangenheit zu erinnern. Und jetzt komme ich zum Titel von meiner Predigt. Jesus interessiert sich nicht für deine Geschichte. Was in der Vergangenheit ist, ist in der Vergangenheit. Jesus interessiert sich nicht für das, was wir gemacht haben. Aber er interessiert sich sehr wohl für das, was die Geschichte mit uns gemacht hat. Jesus macht dieser Frau deutlich in dem Moment: Ich weiß alles von dir. Ich weiß alles. Und Jesus bringt das alles ans Licht, nicht um sie zu entblößen, sondern um ihre klar zu machen, in dem Moment, wo alles offen gelegt ist, dass er sie trotzdem annimmt. Das ist das, was Jesus machen möchte. Jesus weiß alles und er lehnt sie nicht ab. Und das ist das, was die Frau erlebt in dem Moment. Der weiß alles von mir. Der weiß alles von mir und ich bin trotzdem angenommen. Und da sehen wir, wie Jesus wirkt. Jesus wirkt in Gnade und Wort. Und wir haben das oft verkehrt, oder? Wir sagen, es ist entweder Gnade oder Wort, oder? Aber Gnade, wenn sie wirklich wirkt und wirklich verändert, kommt immer in Wort. Gnade bedeutet nicht, ich schaue nicht auf die Schuld. Gnade bedeutet, es ist alles offenbar, es ist alles deutlich und jetzt wird vergeben. Und das ist das, was dieser Frau passiert, oder? Und die grösste, ich habe das schon oft erzählt, die grösste Angst von einem Menschen, von jedem Mensch, ist es völlig oft erkannt zu werden und dann abgelehnt zu werden. Das ist die grösste Angst von jedem Mensch. Wenn alles offenbar wird, wenn alles deutlich wird, wenn all unsere Schuld und Fehler da sind und unsere Makel und unsere Fehler, wenn das ans Licht kommt und wenn wir dann abgelehnt werden. Und darum tun wir Masken aufsetzen, darum tun wir gute Miene zu bösem Spiel machen. Darum tun wir uns verstellen. Darum präsentieren wir uns von der besten Seite, oder? Weil wir Angst haben, dass wenn die Wahlen würden ans Licht kommen, dass uns die Leute dann würden ablehnen. Und gleichzeitig ist die grösste Sehnsucht vom Mensch, die grösste Angst ist abgelehnt zu werden, wenn alles deutlich wird. Und die grösste Sehnsucht von jedem Mensch ist es, dass wenn alles offenbar ist, dass wir dann angenommen werden. Wenn wir uns nicht müssen verstecken müssen, und alles deutlich ist und alles am Licht, das ist unsere grösste Sehnsucht, dass wir dann angenommen sind. Und das macht Jesus. Er deckt auf, nicht zum Beschämmen, sondern er deckt auf, um dir deutlich zu machen, hey, ich liebe dich trotzdem. Er kennt uns und nimmt uns trotzdem an. Und jetzt musst du schauen, was mit dieser Frau passiert in Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging an den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Welche Ehebrecherin rennt in die Stadt zurück, wo sie bekannt ist als Ehebrecherin und sagt, ich habe einen Typ getroffen am Brunnen allein und er hat mir gesagt, was ich gemacht habe. Alles hat er mir gesagt, was ich gemacht habe. Welche Frau macht das? Das machst du nicht, außer du bist komplett entschämt worden. Außer deine Scham ist völlig weggenommen worden. Die Frau ist so befreit worden in dem Moment. Die gewusst, der weiß alles von mir und liebt mich trotzdem. Und sie rennt heim und sagt, ja, der Typ hat mir gesagt, was ich gemacht habe. Kommt mit und wir lesen. Das ist die erste Evangelistin in der Bibel. Die erste Frau, die das Evangelium bringt. Und es kommen Leute aus Samaria zum Glauben. Es kommen Leute zum Glauben, weil sie begeistert ist von dem Jesus, den sie kennt, alles weiß und trotzdem annimmt. Das ist die Liebe. Das ist die Hoffnung von Ostern. Und ich frage mich heute, was ist dein vermeintlicher Durststeller? Was ist dein Samaria? Was ist dein Brunnen, wo du in der Mittagssitze hingehst, wo du allein bist? Was ist der Ort, wo du dich schämst für das, wo du bist und für das, was du denkst und das, was du machst? Und wo ist der Ort in deinem Leben, wo du dich zurückziehst? Und wo sind deine vermeintlichen Durststeller? Was ist das? Und Jesus sagt dir heute, willst du von dem Wasser? Willst du von dem Wasser? Ich gebe es gern. Aber bring mir den Durststeller. Er macht das nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns zu zeigen, er liebt uns trotzdem. Ich liebe Jesus für das. Gnade und Wort in einem. Wir Menschen haben Angst, unser wahres Gesicht zu zeigen. Oder? Und auf Social Media wird das so deutlich. Wir posten von unseren Highlights, oder? Wir posten von den schönen Momenten, von den Ferien, von den Kindern, wie sie folgen. Ich habe nie jemanden gesehen, ein Video posten von einem Kind, das irgendwie am Brüllen ist und durchgefallen ist. Oder du postest, wenn sie lachen und alles glücklich ist, oder? Ist doch so. Du postest von denen, wenn du gut aussiehst, wenn deine Frisur sitzt, wenn du schön bist. Und das ist eine Kultur in uns Menschen, oder? Wir posten von unseren Highlights. Und ich möchte dir heute sagen, Gott kann dir nicht begegnen in deinen Highlights. Gott begegnet dir dort, wo du ehrlich bist. Gott begegnet dir nicht in deinem vordüsten, schönen Leben, sondern an deinem Brunnen. Gott begegnet dir dort, wo es offensichtlich ist, dass du nach vermeintlichen Durststillern am Suchen bist. Gott kann dir nicht lebendiges Wasser geben, wenn du nicht völlig entlarvt bist. Weil nur dort kann er dir zeigen, dass du wirklich angenommen bist. Halleluja. Und ich liebe das. Jesus, Gott als Mensch, kommt auf die Welt. Von Judäa nach Galiläa muss er reisen. Und er muss durch Samaria gehen. Wegen dieser Frau. Er muss an diesen Brunnen gehen. Er muss zu dieser Frau gehen. Er muss das anders machen als bisher, weil er eine Begegnung hat. Und er weiss, die muss er jetzt haben. Und der Jesus ist heute da und will dir begegnen. Und er will dir sagen, ich kenne dich ganz und liebe dich trotzdem. Und Jesus läuft durch und sagt, ich muss durch Samaria. Weil er die Geschichte von dieser Frau kennt. Er kennt die Geschichte. Und er will ihr sagen, ich interessiere mich nicht für ihre Geschichte, aber ich interessiere mich für dich, was die Geschichte mit dir gemacht hat. Ich liebe das. Und das ist die Hoffnung von Ostern, unter anderem. Das ist eine lebendige Hoffnung, die dich sucht. Eine lebendige Hoffnung, die zu dir kommt. Das ist die einzige Religion auf diesem Planet, wo nicht Menschen zu Gott gehen und ihn suchen, sondern Gott zu den Menschen kommt und sie sucht. Und das dürfen wir feiern. Das dürfen wir feiern und genießen und empfangen. Und Jesus will uns heute die Gabe geben. Jesus will uns heute das Geschenk geben. Er will uns das Geschenk geben, von der bedingungslosen Annahme. Wir werden jetzt zusammen das Obermahl miteinander feiern. Wir haben das vorbereitet, Corona-konform, hier vorne. Und du darfst in einem Moment jetzt vorkommen. Auch du daheim darfst das Obermahl jetzt parat machen. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das alle hier abholen. Du kannst es zu deinem Platz nehmen. Bitte nimm es noch nicht ein, bevor du an deinem Platz bist und bevor es alle an ihrem Platz haben. Ich komme dann nachher noch mal führen und dann nehmen wir es gemeinsam ein. Auch du daheim, geh vielleicht in die Kühlschrank, hol dir irgendeinen Saft, ein Stück Brot, was auch immer du hast. Und ich hoffe, du hast auch daheim jetzt so ein Stück Brot und einen Saft. Das Brot symbolisiert den Körper von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Sein Leib, sein Körper, der zerbrochen ist. Sein Leben, das er hegen hat für uns. Und der Saft symbolisiert sein Blut, das er vergossen hat für uns. Aus Liebe zu uns, um uns zu zeigen, dass er uns wirklich kennt und wirklich liebt. Jesus hat gewusst, was passiert, wenn er auf die Welt kommt. Er wusste von der Schuld dieser Welt. Er wusste von der Dunkelheit dieser Welt. Er wusste, was passiert. Er wusste, er endet schlussendlich am Kreuz. Und er hat es trotzdem gemacht. Und am Kreuz sagt er uns, ich vergib euch. Ich vergib euch für alles. Ob wir gewusst haben, was wir machen, oder nicht gewusst haben, was wir machen. Für mich ist das ein Bild davon, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dafür, dass er in unser Samaria gekommen ist. An dem Brunnen, wo wir allein sind. Wo wir eigentlich für uns behalten wollen. Jesus kommt dort an und sagt, hey, ich gebe dir das lebendige Wasser. die bedingungslose Annahme. Und dann muss das nehmen, im Dank. Wir müssen nichts leisten für das. Wir dürfen es einfach als Geschenk in Anspruch nehmen. Wir können uns das Brot nehmen und den Traubensaft. Als Zeichen, dass wir sagen, Jesus, da bin ich. Und ich nehme das Geschenk an.